Und jetzt schauen wir noch mal etwas aus dem Alten Testament an, was auch jetzt konkret illustriert die Fragestellung auch der Kommunikation des Evangeliums für den semitisch denkenden Menschen und auch die Frage, was bedeutet semitisch im Einzelnen und was es bedeutet eben für die Kommunikation des Evangeliums unter Muslimen. Das Thema heißt: Der biblisch-semitische Aspekt in der Grundstruktur der Worttat Gottes, auf Hebräisch Davar. Das B mit dem Unterstrich wird wie V ausgesprochen. Ich möchte dieses Thema unter folgenden drei Gesichtspunkten entfalten. Erstens die Einleitung, was ist semitisch? Und die Frage kam mir heute Morgen schon mal auf. Dann zweitens die Worttat Gottes, Schöpfung, Israel und messianische Verheißung. Und drittens die konzeptuale Asymmetrie im hermeneutischen Verstehensrahmen. Und wir werden sehen, was es im Einzelnen bedeutet. Zum Ersten die Einleitung, was ist semitisch? Während der ersten beiden Fachtagungen wurde immer wieder in den Vorträgen deutlich, wie entscheidend wichtig unser Verständnis des biblisch-semitischen Aspektes für die Auslegung der Heiligen Schrift und ihre Verkündigung heute ist. Denn Gott hat sein Wort in der hebräischen Sprache des Alten Testaments gegeben, also in einer semitischen Sprache. Sprachen sind jedoch nicht etwa austauschbare Instrumentarien, sozusagen reine Geschmackssache, sondern sie verkörpern unverwechselbare und nicht austauschbare Kulturen. Ganz aktuell wurde dies von Professor Esperanza Alfonso in der kürzlich erschienenen Forschungsarbeit Islamic Culture Through Jewish Eyes, Al-Andalus from the 10th to 12th Century herausgearbeitet. In diesem Jahr erschien. Eine Sprache ist nichts weniger als die Selbstdefinition und Abgrenzung einer Gemeinschaft gegenüber anderen Gemeinschaften. Alfonso bemerkt hierzu treffend, Zitat: Der Gedanke der Sprache und ihres Gebrauchs werden heute wahrgenommen als untrennbar von der Weise, in der Individuen und Gemeinschaften sich selbst verstehen und zueinander in Beziehung treten. Also Sprache und Volk und Kultur sind untrennbare Einheiten und Verstehensraster. Zitat Ende. Dies gilt nicht nur für den islamischen und jüdischen Kulturkreis, in dem die Menschen semitisch denken und erleben, sondern ebenso für die westlich postmoderne Christenheit, die sich von dem semitischen Verständnis der Bibel entfremdet hat. Bereits vor rund 1000 Jahren erfolgte eine fatale Weichenstellung in der Bibelauslegung im Zeitalter der Scholastik. Und das haben wir heute sehr tiefgehend von Richard Harvey am Vormittag erklärt bekommen. Diese hermeneutische, also die Bibelauslegung betreffende Fehlentwicklung wurde bis heute in der europäisch-amerikanischen Theologie nicht überwunden. Weder die historisch-kritische Zugangsweise einerseits noch die evangelikal-positivistische Zugangsweise andererseits haben sich als geeignet erwiesen, in ihren jeweiligen Spielarten die biblisch-semitische Struktur des Verstehens aufzugreifen. Dies ist jedoch unabdingbar, damit die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus von der christlichen Gemeinde, aber auch von Menschen anderer Religionen verstanden werden kann. So macht Professor Ulrich Kühn in seiner aktuellen Christologie folgende sehr treffende Bestandsaufnahme zum geschichtlichen Jesus. Zitat: Als erstes ist die zunehmende Einsicht in Jesu Einbindung in das zeitgenössische Judentum und die alttestamentlich-jüdische Tradition zu nennen. Es ist der Jude Jesus, in dem der christliche Glaube das Heil der Welt sieht. Diese historische Verortung ist für den christlichen Glauben grundlegend. Jetzt der entscheidende Satz. Wobei aber seine im semitischen Bereich liegenden Wurzeln prägend und unüberholbar bleiben. Und eine Zumutung an andere Kulturen darstellen, so sehr das Christentum dann auch in andere Kulturen eingewandert ist. Inhaltlich sind es besonders der Glaube an Jahwe, den Schöpfer und Erretter der Welt, und die Bindung an die Tora als das von Gott gegebene gute Gebot zum Leben, die für Jesus von seinem Ursprung im Judentum her prägend sind. Zitat Ende. Eine sehr wichtige Einsicht eines westlichen Systematikers, dass Jesu Herkunft unüberholbar ist, eine Zumutung war, ist und immer bleiben wird und auch bleiben muss, der wir uns durch die Arbeit am semitischen Aspekt für die Mission unter Muslimen stellen wollen und müssen. Aber diese Einsicht ist bei weitem noch nicht überall dort vorgedrungen, wo es notwendig wäre. Hier wird also zu Recht erkannt und anerkannt, dass der biblisch-semitische Aspekt für das Verständnis der Person Jesu aus dem Alten und Neuen Testament heraus einzigartig und unabdingbar bleibt. Deswegen ist der Rückbezug auf die Quellen der Heiligen Schrift in Gestalt des hebräischen Grundtextes von unverzichtbarer Bedeutung für eine Bibelauslegung, die dem semitischen Wesen der Selbstoffenbarung Gottes gerecht wird. So bemerkt der bekannte Bibelwissenschaftler und Exeget Dr. Gregory Beale, Professor für biblische Studien und Neues Testament am Wheaton College in den USA, zum Gebrauch des Alten Testaments im Neuen Testament folgendes. Zitat: Je mehr hebräische Exegese, also Bibelauslegung am Text, man im Alten Testament betreibt, umso klarer wird der Gebrauch im Neuen Testament sein. Das Problem ist, einige neutestamentliche Wissenschaftler haben nicht viel Hintergrund im hebräischen Alten Testament. Das ist unmittelbar ein Problem. Es gibt so viel Spezialisierung auf allen Gebieten heute. Beale betont zu Recht den gegenwärtigen Mangel an exegetischer Arbeit im Alten Testament, die unabdingbar ist für das angemessene Verständnis der semitischen Bezüge im Neuen Testament. Und der zweiteilige Vortrag von Peter Wassermann hat es ja deutlich gemacht, anhand der Gottessohn-Menschensohn-Kontroverse. Dieser Mangel lässt sich nicht nur in den USA beobachten, sondern auch in der theologischen Forschung und Ausbildung im deutschsprachigen Europa, insbesondere im evangelikalen Bereich. Und dort, wo ich unterrichte, an verschiedenen Stellen, wird auch dieser Eindruck immer wieder bestätigt. Doch was genau bedeutet semitisch in unserem Zusammenhang? Hierzu bietet Dr. Hermann Spiekermann, Professor für Altes Testament an der Universität Göttingen, folgende präzise Definition. Zitat: Semiten. Die Bezeichnung semitisch ist 1781 von A.L. Schlözer erstmals für die vermeintliche Ursprache der Syrer, Babylonier, Hebräer und Araber gebraucht und in der Folgezeit von J.G. Eichhorn für die mit dem Hebräischen verwandten Sprachen verbreitet worden. Die Bezeichnung Semiten nimmt auf den Noah-Sohn Sem Bezug. Er und seine Brüder Ham und Japhet gelten nach der Völkertafel in Genesis 10 als die Ahnherren aller Völker auf Erden nach der Sintflut. Dominierend ist das Interesse, Abraham, den Stammvater Israels, in direkter genealogischer, also die Abstammung betreffender, Linie von Sem herzuleiten und diesem möglichst früh Vorherrschaft zu sichern. Zitat Ende. Wir gehen demnach davon aus, dass die Denkstruktur der biblisch-hebräischen Sprache in Sem und Abraham als erwählte Träger der göttlichen Offenbarung personifiziert wurde. Daraus folgt, dass das biblisch-semitische Denken auf den Zugang des Volkes Gottes zur Wirklichkeit eine prägende und strukturierende Kraft entfaltete. Und wir sahen heute Vormittag, so wie das aristotelische Denken den westlichen Geist prägte, den griechischen Geist, so prägte das hebräische Denken die ursprüngliche Offenbarung des Gottesvolkes im hebräischen Alten Testament. Und deswegen schauen wir uns jetzt einige Schlüsseltexte des Alten Testaments näher an. Die Worttat Gottes, Schöpfung, Israel und messianische Verheißung. Drei Aspekte in der Heilsgeschichte Israels. Wenn wir Bibelauslegung und Mission im Kern als den Offenbarungs- und Kommunikationsprozess Gottes zum Menschen verstehen wollen, dann ist der hebräische Wortstamm davar absolut grundlegend. Das Substantiv davar erscheint 1442 Mal im hebräischen Alten Testament und ist damit das zehnthäufigste Substantiv im hebräischen Alten Testament. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte Position, das zehnthäufigste Substantiv. Damit übt Davar einen erheblichen und prägenden Einfluss auf die Denk- und Erlebniswelt des Alten Testaments aus. Doch trotz seines lexikalischen und theologischen Gewichtes liegen die Ursprünge des Wortstammes im Dunkeln. So stellte G. Gerlemann bereits 1971 fest, Zitat, eine überzeugende Etymologie für Davar ist bis jetzt nicht gefunden. Zitat Ende. Die Verwendung des Wortstammes Dalet Bet Resh, Davar, unterscheidet sich als Verb und als Substantiv, und zwar in folgender Weise. Das Verb bezeichnet in den wichtigsten Verwendungen folgende Tätigkeiten. Sprechen, reden, sagen, sich besprechen, befehlen, androhen, versprechen, beauftragen, ansagen, werben, verabreden, vortragen, dichten, beten, in seinem Herzen denken, zureden, verheißen. Hier zeigt sich das Bedeutungsfeld insofern homogen, einheitlich, als sich alle Verwendungen des Verbs letztlich auf die mündliche Kommunikation des gesprochenen Wortes beziehen. Demgegenüber zeigen sich bei der Verwendung des Substantivs davar, also als Substantiv, zwei unterschiedliche Akzente, die jedoch einander ergänzen und so das ganzheitliche semantische, also die Wortbedeutung betreffende Konzept von davar zum Ausdruck bringen. Einerseits bezeichnet davar das Wort, sei es das Wort von Gott oder von Menschen. Andererseits steht davar für Angelegenheit oder Sache, die sich ebenfalls auf Gott oder auf Menschen beziehen kann. Während im westlichen Kulturkreis und theologischen Denken beide Aspekte als polare Gegensätze erscheinen, und wir hatten von Richard Harvey das heute Morgen eingehend gehört, bilden sie im semitischen Kulturkreis und Denken eine unauflösliche Einheit. Und dies sehen wir uns nun im Einzelnen an. Davar im Kontext der Schöpfung. Das Substantiv davar erscheint im Alten Testament sachlich und zeitlich im Kontext des Schöpfungshandelns Jahwes, des Gottes Israels und Schöpfers der Welt. Dieses Schöpfungshandeln Gottes wird immer wieder in den Psalmen als davar, als Einheit von Wort und Tat beschrieben und wird daher als Wortereignisformel devar Yahweh in der Literatur bezeichnet. So heißt es beispielsweise in Psalm 33, Vers 6, durch das Wort davar Yahwehs wurden die Himmel geschaffen und durch den Hauch Ruach seines Mundes alle Gestirne. Hier sehen wir durch den synonymen Parallelismus einer Stilfigur der zwei Versteile, dass Gottes Schöpfungswirken durch das Schöpfungswort geschieht und dass dieses Wort durch Gottes eigenen Ruach, seinen Atem, hervorgebracht wird. Darin wird zugleich auch die Grundfunktion des Geistes Gottes sichtbar, der im Alten Testament ebenfalls als Ruach bezeichnet wird. Der Gebrauch des Anthropomorphismus, eine menschliche Redeweise über Gott. Mund Yahwehs unterstreicht deutlich, dass allein der Akt des ausgehenden Wortes bereits die Tat vollendet. Davar heißt hier, Wort ist bereits vollzogene Tat, wenn Gott spricht. Hierzu bemerkt Erich Zenger treffend, Zitat, insofern das Wort, der zur Sprache gewordene Gedanke des Schöpfergottes ist, wird betont, dass der Schöpfer durch seine Schöpfung eine grundlegende Ordnung eingestiftet hat und dass der Schöpfungsprozess insgesamt ein Wort ist, durch das der Schöpfer sich selbst mitteilt. Zitat Ende. Diese Dynamik wird einige Verse weiter nochmals beschrieben, denn er sprach, Amar, und es geschah, Vayehi. Er befahl und es stand fest, Vayahamot. Wiederum wird durch den Parallelismus der Versteile ein und derselbe Gedanke durch einander entsprechende Worte ausgedrückt. Auch hier ist der unmittelbare Wirkungszusammenhang von Wort und Tat im Schöpfungshandeln Gottes bezeugt. Hierzu erklärt nochmals Zenger, Zitat, insofern das Schöpfungswort ein Befehlswort ist, das, wie ein altorientalisches Königsedikt geradezu zwangsläufig zur Ausführung gelangt, setzt sich das mit der Schöpfung initiierte Geschehen unaufhaltsam durch. Gott gibt die Worttat und sie ist nicht aufzuhalten. In Psalm 33, Vers 9 erscheint das Verb und es geschah, Vayehi, das bereits im Schöpfungstext in Genesis 1, Vers 3 verwendet wird. Dort heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es geschah, Vayehi, Licht. Wir sehen, wie bereits im dritten Vers der Bibel die Grundstruktur der Worttat Gottes sichtbar wird. Sie hat grundlegende Bedeutung für die gesamte Schöpfung und Heilsgeschichte, sowohl für das Handeln Gottes als auch für das Handeln des Menschen. Doch nicht nur im Zusammenhang der ursprünglichen Schöpfung, sondern auch bei der fortdauernden Erhaltung der Schöpfung wird die Worttat Gottes sichtbar. So beschreibt Psalm 147, Vers 15 bis 18, das Wirken Yahwehs in den Prozessen der Schöpfung. Und hier habe ich es mal als Tabelle gegenübergestellt. Der sein Wort, Imrato, zur Erde sendet, in Eile läuft sein Wort, Devaro. Der Schnee spendet wie Wollflocken und reif wie Asche ausstreut. Der sein Eis wie Brocken hinwirft, vor dessen Frost die Wasser erstarren. Er sendet sein Wort, Devaro, und sie zerschmelzen. Er lässt seinen Wind wehen, da rieseln die Wasser. Hier wird die Wechselwirkung von Wort und Tat wiederum sehr deutlich. Gottes Wort, also sein Sprechen, Amar, wird zur Tat, die seine Macht über die Elemente der Schöpfung zum Ausdruck bringt. Wasser gefriert und schmilzt gemäß seinem Sprechen, denn er ist der souveräne Herr, der die Schöpfung gestaltet. Doch dieses Sprechen Gottes in Einheit von Wort und Tat geschieht nicht einseitig. Vielmehr antwortet die Schöpfung ebenfalls auf das Wirken des Schöpfers. So beschreibt es Psalm 19, Verse 2 bis 4. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, El, der Name Gottes hier, und das Himmelszelt verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache, ohne Worte, Devarim, unhörbar ist ihre Stimme. Hier wird die kommunikative Kraft der Schöpfung in scheinbar paradoxer Weise ausgedrückt. Die Schöpfung redet, indem sie die Ehre Gottes widerspiegelt. Gott, El, der Schöpfer, zeigt darin das Gewicht seiner Präsenz, seiner Ehre, die Kavod. Wir sehen, dass die Worttat Gottes auch ohne das gesprochene Wort wirksam sein kann, wie im Fall des Schöpfungshandelns Gottes. Gerade darin wird die Tatqualität von Davar eindrucksvoll unterstrichen. Von der Schöpfung gehen wir zu Davar im Kontext Israels. Die Qualität der Worttat wird nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Beziehung Gottes zu seinem Volk Israel deutlich. Im Zusammenhang einer Voraussage des Gerichts über die Mächtigen des Volkes aufgrund ihrer Ungerechtigkeit gegenüber den Untergebenen heißt es in Micha 2, Vers 7, ist denn der Herr ungeduldig geworden? Ist solches sein Tun? Sind seine Worte, Devarai, nicht gütig gegenüber Israel? Hier wird Gottes Gericht in seinen Worten und in seinen Taten parallel beschrieben und sachlich gleichgesetzt. Gott kündigt sein Gericht durch seinen Propheten Micha mit Worten an und er führt dieses Gericht mit seinen Taten aus, auch wenn das Volk dies nicht wahrhaben will. Doch nicht nur im Zusammenhang des Gerichts wird die Struktur der Worttat Gottes sichtbar. Auch im Zusammenhang der Versorgung des Gottesvolkes Israel durch Yahweh ist die untrennbare Einheit von Wort und Tat Gottes von grundlegender Bedeutung. So lesen wir in der Vorrede zur Wiederholung der Tora in Deuteronomium 8, Vers 3 über die Erfahrung der Wüstenwanderung Israels. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Mahn, das du nicht gekannt hast und deine Väter nicht gekannt haben, um dir zu erkennen zu geben, dass der Mensch nicht allein vom Brot Lechem lebt, sondern von jeder Äußerung Moza aus dem Mund Yahwehs lebt der Mensch. An dieser Stelle wird in sehr deutlicher Weise die Dynamik der Worttat Gottes sichtbar. Das physische Manna, das vom Himmel regnete, war eine übernatürliche Äußerung vom Wortstamm Yatsa, was bedeutet hervorkommen, herauskommen, hervorbringen, herausgehen, Yahwehs an Israel. Diese Äußerung Gottes ist eine physische Worttat, unterstrichen wiederum durch den Anthropomorphismus Mund Yahwehs. Dadurch macht Gott deutlich, dass das irdische Brot allein und für sich genommen noch keinen Zugang zum Leben gibt. Leben, Chai, im biblisch-semitischen Verständnis ist daher zugleich das Empfangen des göttlichen Wortes und das Empfangen des irdischen Brotes. Hier wird die Einheit und Ganzheit der Lebensbeziehung Yahwehs mit seinem Bundesvolk Israel deutlich. Dies beinhaltet in eindeutiger Weise die Notwendigkeit der übernatürlichen Dimension im Leben Israels und in seiner Mission. Der Mission, bereits im Alten Testament ein Licht für die Nationen zu sein. Und von dieser Ganzheitlichkeit haben wir heute Vormittag im Vortrag von Richard Harvey gehört. Die Wirksamkeit des göttlichen Wortes in der irdischen Wirklichkeit gilt nicht nur für das Volk als Ganzes, sondern auch für den Einzelnen, wie beispielsweise die Propheten des Alten Testaments. So betet Jeremia zu Yahweh, Jeremia 15. Du weißt es, Herr, erinnere dich an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Deine Worte waren meine Speise, so oft ich sie empfing, und deine Worte sind für mich zum Jubel und zur Freude für mein Herz geworden. Denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. In diesem Gebet des Propheten erscheinen die Worte Gottes im Zusammenhang mit seinem Gerichtshandeln an den Feinden Israels. An den Feinden Jeremias. Der Prophet glaubt den Worten eines Gottes, der für ihn handeln kann, der dies in der Vergangenheit immer wieder getan hat und der deshalb auch fähig ist, dies in Zukunft wieder zu tun. Gottes Worte sind für Jeremia eine Quelle der Nahrung und der Freude, weil er weiß, dass er zu Yahweh, dem Gott Israels, gehört. Nach Gottes Namen genannt zu sein, bedeutet für den Propheten, dass er das unveräußerliche Eigentum Yahwehs ist, denn im semitischen Denken bezeichnet der Name den Besitz und die wesensmäßige Zugehörigkeit. So erläutert Adam van der Woude, dass der Name in der alttestamentlichen Perspektive der Exponent der Persönlichkeit ist, der einerseits die Bedeutung des Namens nach seinem Sinn, andererseits die Bedeutung des Namens nach seiner Kraft und Wirkung beinhaltet. Van der Woude bemerkt treffend, Zitat, weil der göttliche Name den Menschen von sich aus unbekannt ist, muss der unbekannte Gott selber aus seiner Unbekanntheit heraustreten um bei einer Gotteserscheinung dem Menschen durch Selbstkundgabe seinen Namen zu offenbaren, damit er in diesem Namen nennbar und rufbar wird. Kenntnis des Namens befähigt zur Gemeinschaft. Kennt man den Namen eines Menschen oder eines Gottes, so kann man ihn herbeirufen. In diesem Sinne bedeutet Kenntnis des Namens gewissermaßen Macht über die bekannte Person. Hat diese in sich große Macht, dann hat folglich auch sein Name entsprechende Wirkung. Zitat Ende. So wird sichtbar, wie einerseits der Aspekt der Gerechtigkeit des Handelns Gottes und andererseits der Aspekt der unauflöslichen Gemeinschaft mit Gott die Qualität der Worte Gottes bestimmt. Gottes Worte speisen den Menschen, weil er ein Gott ist, der sein Wirken in die Tat umsetzt. Dies führt uns zu dem dritten Unterpunkt. Da war im Kontext messianische Verheißung. Diese Wort-Tat-Struktur, wie sie auf individueller Ebene bei Jeremia sichtbar wird, zeigt sich ebenfalls auf der gemeinschaftlichen Ebene im Volk Israel. Das erste Gottesknechtslied in Jesaja 42 kündigt den messianischen Retter und Richter an, der die Wiederherstellung und Gerechtigkeit in Israel und unter den Nationen bringen wird. Innerhalb dieser Zukunftsperspektive bekräftigt Yahweh durch seinen Propheten den Ruf zur Umkehr an alle Menschen. Jesaja 45. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Aller Welt enden, denn ich bin Gott und es gibt keinen anderen. Ich habe bei mir selbst geschworen und aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird, dass sich mir alle Knie beugen sollen und alle Zungen schwören und sagen, nur im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Hier wird sichtbar, wie das Wort Gottes die Tat des Gerichts beinhaltet, das er durchführen wird. Alle Menschen werden seine Herrschaft, seine Gerechtigkeit und seine Kraft anerkennen. Gott spricht die Einladung an Israel und die Nationen aus, zu ihm umzukehren, um Erlösung zu erfahren. Denn er ist Gott, der einzige Gott, bei dem Wort und Tat zur Erlösung und Gerechtigkeit für den Menschen zusammenkommen. Dieser Zusammenhang zeigt sich wenig später im Jesaja-Buch in deutlichster Weise im Anschluss an das vierte Gottesknechtslied, Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Vers 12. Yahweh ruft sein abtrünniges Volk Israel zur Umkehr und verheißt, mit ihnen einen ewigen Bund zu schließen. Aufgrund dieser Verheißung bietet Gott seinem Volk die tätige Umkehr und gnädige Vergebung an. Dieses Wort Gottes der Umkehr und Vergebung entspringt seiner souveränen Weisheit und Gnade, wie in dem folgenden Vergleich aus der Natur deutlich wird. In Jesaja 55, Vers 10 bis 11. Denn, gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fallen und nicht mehr dorthin zurückkehren, sondern die Erde bewässern, sie fruchtbar machen und wachsen lassen, sodass sie Samen zu säen und Brot zu essen gibt, so wird mein Wort, Devari, das aus meinem Mund hervorgeht, nicht vergeblich zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, Asa, was mir gefällt und es wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Hier wird wiederum in einem Vers der untrennbare Zusammenhang vom Wort als Reden Gottes und der Tat als Handeln Gottes in deutlicher Weise aufgezeigt. Die Tatqualität des Wortes Gottes erweist sich gerade darin, dass es eben nicht leer, wirkungslos und vergeblich zurückkommt, dass es nicht nur Schall und Rauch ist, sondern dass es eine faktisch-physikalische Gestaltungskraft hat, die Yahweh souverän umsetzen und zu seinem Ziel bringen wird. Die messianische Verheißung kommt im Alten Testament durch die Ankündigung des neuen Bundes zu ihrer Erfüllung. Hesekiel 36, Jeremia 31. Durch den neuen Bund stellt Yahweh seine Ehre wieder her, mit der er sich an Israel gebunden hat, auch gegenüber den Nationen, die ohne ihn leben. Professor Moshe Greenberg bemerkt hierzu treffend, Zitat, die unauflösliche Verbundenheit von Gottes Ehre und Israels Schicksal ist die Gewähr für Israels Restauration. Und damit Gottes Name nie wieder verunehrt wird, muss Israels Wiederherstellung ewigen Bestand haben. Dies ist nur dann möglich, wenn Israel nicht mehr imstande ist, dem göttlichen Willen zuwiderzuhandeln. Zitat Ende. Yahweh selbst wird sein Bundesvolk Israel nicht nur geistlich, sondern auch körperlich wiederherstellen und vom Tod zum Leben zurückbringen. Hesekiel 36 bis 37. Dies wird in der Vision von den Toten auf dem Feld, die wieder lebendig werden, illustriert. Und wir hatten heute Morgen ja die Frage nach der Leiblichkeit der Auferstehung. Yahweh spricht die verdorrten Gebeine direkt mit seinem Wort an. Hört des Herrn Wort, Dvar Yahweh. Daraufhin entfaltet Yahweh seine Lebenskraft, indem er die angekündigte Worttat durchführt. In drei Schritten leitet er sein schöpferisches Wirken mit den Worten ein. So spricht Gott der Herr, Ko Amar Adonai Yahweh. Und dies ist die bekannte Botenformel, mit der die Propheten des Alten Testaments unterstrichen haben, dass Gott selbst mit seiner eigenen Autorität die Wirklichkeit gestaltet. Dieses schaffende Reden Gottes wird am Ende der Vision nochmals bekräftigt. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich rede und ich tue es auch, spricht der Herr. Hier wird deutlich, wie die Einheit von Wort und Tat im Davar Gottes nochmals betont wird, weil sie Gottes eigenes Anliegen ist, das er unzweifelhaft ausführen wird. Zum Ertrag. Wir haben jetzt Texte in verschiedenen Zusammenhängen im Alten Testament untersucht, um die Verwendung von Davar im Kontext des semitischen Denkens zu verstehen. Dabei hat sich die inhaltliche Qualität von Davar immer weiter fokussiert und eingegrenzt. Und dies geschah ganz bewusst unter dem Gesichtspunkt der Christologie. Gott spricht und handelt durch seine Worttat in der Schöpfung. Er setzt diese fort in seinem alttestamentlichen Wirken mit Israel und er konzentriert seine Selbstoffenbarung in seiner Worttat in Jesus von Nazareth, dem menschgewordenen Christus. Hier liegt eine christologische Fokussierung der Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus vor. Gottes Davar führt letzten Endes zur Inkarnation. In Jesus von Nazareth hat Gott in größtmöglicher Weise sein eigenes Wesen als Mensch in Raum und Zeit offenbart. Diese Selbstoffenbarung Gottes geschah in der vollkommenen Einheit von Wort und Tat, wie sie Jesus Christus in seinem Leben umgesetzt und durch seine Selbstopferung am Kreuz vollendet hat. Damit wird sein Leben und sein Sterben zum letztgültigen Maßstab der Liebe Gottes und seiner Zuwendung zum Menschen, den er aus der Gottesferne in die Gemeinschaft der Gottesherrschaft führen will. Dies wird in klarer Weise in Johannes 1, Vers 3 betont, wo Christus das lebendige Wort, die Schöpfung durch die Tat ins Dasein ruft. Dort heißt es, alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist nichts geworden, was geworden ist. Das ewige Wort, das Leben schafft, ist, schafft die Tat, die Leben erzeugt in Raum und Zeit. Damit ist die Tat die Gegenwart der physikalischen, geografischen und historischen Größe in Raum, Zeit und Ort. Im westlich-rationalistischen Verstehensraster sind Wort und Tat jedoch strukturell getrennt, sodass die Beziehung zwischen Gott, Mensch und dem Nächsten prinzipiell gespalten ist. Wir sehen hier Wort und Tat im westlich-rationalistischen Verstehensraster. und beide streben aufgrund der Spaltung auch immer wieder inhaltlich auseinander. Und ich denke, heute Morgen war die Diskussion der Scholastik ein gutes Fallbeispiel dafür. Demgegenüber bilden Wort und Tat im biblisch-semitischen Verstehensraster eine unauflösbare Einheit, die zu einer ganzheitlichen Bewegung der Zuwendung von Gott zum Menschen und vom Menschen zu seinem Nächsten wird. Hier verhalten sich Wort und Tat nicht konträr, sondern ergänzend zueinander. Wir sehen die Einheit von Wort und Tat, von Gott zum Menschen und vom Menschen zum Nächsten, die zugleich einen Kraftpfeil in inkarnatorischer Weise darstellt. Hier nochmal der Unterschied: westlich, rationalistisch, biblisch-semitisch. Diesen ganzheitlichen Charakter von Davar hat Otto Proksch treffend zusammengefasst. Zitat: Jeder Davar ist mit Kraft erfüllt, die sich in den verschiedensten Energien kundtun kann. Diese Kraft wird empfunden von dem, der das Wort vernimmt und in sich aufnimmt. Sie gilt aber auch unabhängig von dieser Aufnahme in den objektiven Wirkungen, die das Wort in der Geschichte hat. Nur im hebräischen Davar ist der Dingbegriff mit seiner Energie im Wortbegriff so lebendig empfunden, dass das Wort als dingliche Macht erscheint, die da kräftig ist und bleibt, die da läuft und Kraft hat, lebendig zu machen. Zitat Ende. Und dies führt uns nun zu der Anwendung, ganz konkret in die Auseinandersetzung mit dem islamischen Wirklichkeitsverständnis, was ich nenne die konzeptuale Asymmetrie im hermeneutischen Verstehensrahmen. Bereits während der letzten Fachtagung sahen wir, dass zu einer gelingenden Kommunikation des Evangeliums ein Verständnis für die Problematik des hermeneutischen, die Bibelauslegung betreffenden, Verstehensrahmens notwendig ist. In der Mission wie in der Theologie müssen wir uns der Tatsache stellen, dass unterschiedliche Lebenswelten auch unterschiedliche Denkraster beinhalten. Dies wurde in unserer Untersuchung des Begriffs Davar als Worttat im semitischen Denken im Kontrast zum westlichen Denken deutlich. Und wir haben auch gesehen, heute Morgen die Diskussion über die Scholastik brachte es hervor und auch unser westliches Missverständnis von der Gottessohn-Menschensohn-Problematik und wie es im Grunde genommen andersrum ist, als unsere Grundannahme darstellt. Diese unterschiedlichen Denkraster, zum Beispiel zwischen der biblischen Offenbarung und dem Islam, führen auch im missionarischen Gespräch unweigerlich an einen toten Punkt. Dieser kann nur überwunden werden, wenn wir uns die Andersartigkeit der Denkvoraussetzungen bewusst machen. Ich möchte an einem bekannten Beispiel verdeutlichen, dass bei der Verhältnisbestimmung von Mensch, Sünde und Gott eine konzeptuale Asymmetrie zwischen Bibel und Islam vorliegt. Konzeptual bezieht sich also auf die Formung einer Idee, einer Vorstellung. Zunächst ein Bild für das biblische Heilsverständnis. In dieser Grafik sehen wir das biblische Verständnis der Erlösung in Jesus Christus. Auf der einen Seite steht der Mensch, der von Gott auf der anderen Seite getrennt ist. Zwischen Mensch und Gott besteht ein Graben, der die Sünde des Menschen darstellt. Der Weg des Menschen zu Gott ist Jesus Christus, dessen Kreuz die Brücke über den Graben bildet. Selbst die guten Werke des Menschen sind ungeeignet und greifen zu kurz, um den Menschen zu Gott zu bringen. Deswegen sind sie auch schwarz eingefärbt. Dieser Weg zu Gott und Gott hat sich aus der Transzendenz, aus der jenseitigen Welt inkarniert, ist Mensch geworden, um auf die Ebene des Menschen zu kommen, gegenüber dem Menschen auf der linken Seite. Dieser Weg zu Gott und in die Gemeinschaft mit ihm ist jedoch überhaupt nur denkbar und möglich, weil eben Gott sich selbst aus der jenseitigen Welt, aus der Transzendenz heraus, auf die Ebene des Menschen herabgekommen ist. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, Er hat sich aus der Transzendenz inkarniert in Raum und Zeit. Im Gegensatz dazu beruht die islamische Vorstellung der Erlösung auf einer gänzlich anderen Verhältnisbestimmung von Mensch und Gott. Hier ist der Mensch ebenfalls durch den Graben der Sünde von Gott getrennt und hofft, mit seinen guten Werken diesen Graben überbrücken zu können. Der entscheidende Unterschied zu der christlichen Erkenntnis des sicheren Heils in Jesus Christus liegt aber in einer doppelten Asymmetrie, in einer doppelten Nichtentsprechung der islamischen Konzeption. A. Im Islam führt der Weg nur in das Paradies, was wir auf der rechten Seite sehen, und nicht zu Gott, wie in der biblischen Vorstellung rechts, nur in das Paradies. Und nicht in seine Gemeinschaft. Jesus spricht ja hier vom Vaterhaus. Und B, dieser Heilsweg mit den eigenen Werken, deswegen die Werke sind wichtig, deswegen sind sie weiß, ist so unsicher und unbegehbar wie die Schneide eines Schwertes. Deswegen das Schwert über den Graben. Demnach hat der Muslim zum einen gar keinen Zugang und Anspruch auf die Gemeinschaft mit Allah, da Allah unerreichbar transzendent ist. Also er käme sowieso nur in das Paradies. Zum anderen ist seine Heilsgewissheit so unsicher, als ob es sie gar nicht gäbe, denn sie ist so unsicher wie das Gehen über die Schneide eines Schwertes. Das ist die konzeptuale Asymmetrie. Das müssen wir wissen. Wenn wir mit diesem Verständnis kommen, treffen wir auf das Verständnis bei ihm. Die biblische Verheißung der Gemeinschaft mit Gott selbst, nicht nur mit einem physischen Paradies wie hier, ist für den Menschen im Islam schlechthin undenkbar. Nicht nur das, sondern der Gedanke an sich ist bereits eine Gotteslästerung, denn Allah kann sich niemals auf die Ebene des Menschen herablassen und dadurch sich selbst erniedrigen. Also die Vorstellung, Allah käme wie jetzt rechts der biblische Gott auf die Ebene des Menschen, ist undenkbar, wäre an sich schon Gotteslästerung. Gerade aber diese Selbsterniedrigung Gottes begründet die einzigartige Qualität der Beziehung zwischen Gott und Mensch gemäß der biblischen Heilsgeschichte und Selbstmitteilung Gottes. Nur hier gibt es die Begegnung von Mensch und Gott auf einer Ebene, auf der Ebene der Menschwerdung und gnädigen Zuwendung Gottes, die uns wiederum die Heilsgewissheit durch den Sühnetod Jesu schenkt. Aus dieser konzeptualen Asymmetrie folgt die theologische und missionarische Aufgabe, einen Zugang zu dem islamischen Verstehensraster zu finden, der aus jener Perspektive gedanklich überhaupt akzeptabel und nachvollziehbar ist. Hier liegen noch große Aufgaben der strukturellen Passung vor uns, die wir mit der Erarbeitung eines Profils der grundlegenden biblisch-semitischen Aspekte angehen wollen. Deswegen danken wir Ihnen allen, euch allen, für Ihr Interesse heute und Ihr Kommen zu der Fachtagung. Und wir freuen uns auf ein zahlreiches Wiedersehen im nächsten Jahr. Dann wird unser Thema lauten Mission in der Kirchengeschichte, zu dem wir wiederum internationale Fachdozenten einladen werden, die dann referieren werden. Herzlichen Dank.